Moin und herzlich willkommen zur 9. Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit mir, Christoph Wellbruck.
Und mir, Josch Kliemann. Auch heute präsentieren wir euch wieder zwei unheimliche Geschichten, die vielleicht gruselig, vielleicht spannend, aber vielleicht auch einfach nur übernatürlich sind.
Ganz genau. Und am Ende liegt es dann wie immer an euch zu entscheiden, ob wir euch reingelegt haben oder euch zwei wahre Geschichten aufgetischt haben.
Und bevor wir jetzt gucken, ob wir euch die letzte Folge reingelegt haben, eine kleine Spoilerwarnung. Denn wer auch immer Folge 8 noch nicht gehört hat, springt einfach zu Timecode 7 Minuten und 59. Denn ab dort beginnen die neuen Geschichten und davor ist die Auflösung. Die könnt ihr euch somit sparen.
Richtig. Jetzt muss ich nochmal überlegen, wie eigentlich jede Folge,
wer wann dran war.
Ja. Doch, ich weiß, dass deine Geschichte die erste war.
Ja, das heißt, deswegen, deine Geschichte ist heute die erste, das heißt, ich löse zuerst auf.
Du löst zuerst auf, richtig. Ja. Das heißt, ich gebe zuerst meine Vermutung ab. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass deine Geschichte erfunden ist.
Ja, sie ist erfunden. Vielleicht auch etwas offensichtlich. Aber ich hatte tatsächlich eine echte Inspiration und pass auf, jetzt kommt's nämlich. Denn auf dem Weg, also ich habe einen Hund und auf dem Weg zum Park, wenn ich spazieren gehe, komme ich immer an vielen Wohnungen vorbei und in einer dieser Wohnungen wohnen ein paar merkwürdige Gestalten. Die habe ich schon ein paar Mal gesehen, die sind ein bisschen komisch.
Nee, die Leute, die da wohnen.
Ja, ja.
Okay.
Nee. Was sonst?
Nee, da sind, ich dachte irgendwie, hingen ein paar Wände im Fenster, so Puppen.
Ja, pass auf. Da wohnen so ein paar merkwürdige Typen, da ist ganz oft irgendwie auch Müll vor der Tür und irgendwie Metallschrott und sowas und ganz viel Krams. Die haben so einen Vorgarten, wo so ganz viele so Gartenzwerge drin sind und all so ein Krams. Und es wechselt andauernd und so. Bisschen komisch einfach, nicht schlimm, aber ein bisschen komisch. Und da hing eine Harlequin-Puppe im Fenster, auf einer Schaukel sitzend.
Mit einer abgebrochenen Nase.
Nee, abgebrochene Nase nicht, die habe ich mir ausgedacht. Aber da hing tatsächlich eine sehr ähnliche Puppe, wie die, die ich beschrieben habe. Und da bin ich halt auf die Idee gekommen, darüber was zu machen und sowas. Und am Freitag, an dem unsere Folge online ging, gehe ich morgens mit dem Hund raus und die Puppe ist weg. Ab dem Tag, ab dem diese Folge online war, war diese Puppe weg.
Das ist wahrscheinlich einer der unserer Hörer, die um 5 Uhr morgens schon.
Ich hoffe es fast. Ich hoffe fast, das dass es geil. Unsere Zuhörer sind, dass die plötzlich gemerkt haben, dass das ein bisschen weird ist, dass das Ding da hängt. Weil andererseits finde ich das ein sehr merkwürdiger Zufall, dass diese Puppe auf einmal plötzlich verschwunden ist. Und ist auch seitdem nicht wieder aufgetaucht.
Krass, okay.
Naja, das war auf jeden Fall meine Inspiration für die Geschichte Ein stummes Lachen. Und ja, ich habe versucht, euch reinzulegen. Wenn man nach Instagram geht, hat es auch bei ein paar Leuten geklappt. Es sind mir ein paar Leute auf den Leim gegangen, das gefällt mir immer sehr.
Stimmt, ein paar Leute haben gedacht. Ja. Aber ich habe ja am Anfang, auch ganz kurz gedacht, dass du dich bei Annabelle hast inspirieren lassen.
Ja.
Ne? Und das ist ja auch so eine wahre Geschichte von den Warrens. Mhm. Und ich dachte eigentlich, dass du das meinst. Aber irgendwie war, irgendwie war das dann so ein bisschen, komm, ey, so eine Puppe. Und weißt du, was das, normalerweise hätte ich gedacht, dieser Satz, den du da, das Charles Dickens Zitat, war das in der Folge?
Ja,
ja, das wäre eigentlich schon wieder so ein Ding gewesen, so, wo man sagt, so, das hat er sich wieder nicht ausgedacht.
Ich habe Zitate gegoogelt, die über Lachen mit Lachen zu tun haben, und es passt
aber das
sehr
war
perfekt.
Dann, also weiß ich auch nicht. Und was hast du dir mit diesem Ohr zu, von Ohr zu Ohr gedacht? Du hast es so oft betont und wiederholt.
Weil ich das zum Bild fand. Ich hab nochmal geguckt nach Puppen, so Harlequin-Puppen, ein bisschen recherchiert, wie die grundsätzlich so aussehen. Und es gibt halt echt viele, die ein wirklich, wirklich fieses Grinsen haben, das einfach wirklich der halbe Unterkiefer einfach ist. Mhm. Also wer macht sowas? Wer baut sowas und wird dabei nicht verrückt? So,
Vor allem, wer baut sowas und glaubt, dass Leute das kaufen und gut finden?
Ja. Naja, und dann halt dieses Lachen, halt, was so von Ort zu Ort geht, dann als Parallele zu dem, dass man sich's einschneidet, was ja wie dieses Chelsea-Grinsen.
Chelsea-Grinsen ist Kreditkarte
ins
Mund und dann reinschlagen, ne?
Dann auf die Seiten draufhauen,
ja.
Es gibt übrigens einen relativ bekannten Schauspieler, der das hat, bei dem das gemacht wurde.
Elijah Wood.
Der ist ja noch, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber der ist von, der auch bei Peaky Blinders spielt, der glaube ich den Vater von dem einen Typen.
Boah, hab ich nie gesehen.
Ja, das auf ist jeden Fall.
Mafia-Serie mit der Prohibition, ne?
Ja, genau. Naja, auf jeden Fall hat der das wirklich, weil das der irgendwann mal überfallen wurde. Und der hat das, bei dem sieht man das jetzt einfach. Und deswegen spielt er seitdem halt auch sehr viel so Gangsterrollen.
Oh.
Gut, das war meine Geschichte.
Jawohl.
Kommen wir zu deiner Geschichte, das blutige Erbe.
Oh,
da
ja,
ging es um den Detective Terence Phillips. Der zu einem Mord einer rothaarigen jungen Frau gerufen wird. Und
hast du das noch alles im Kopf oder hast du dir Notizen gemacht?
Ich hab's vorher tatsächlich nochmal steht's auch, aber.
Josch hat sein iPad stehen und schreibt, guckt ab.
Schneide ich wieder raus. Der auf jeden Fall dahin gerufen wurde und vorher von seinem Onkel geerbt hat, ein Bild.
Richtig.
Von der Typ ist Extrom.
Extrom.
Genau. Und zum Schluss selber der Mörder ist.
Ganz genau.
Ja, ich glaube, das hast du dir ausgedacht.
Glaubst du?
Ja.
Wirklich?
Ja, doch, ich sag, das hast du dir ausgedacht. Das ist nicht wahr.
Ja, du hast recht.
Yes!
Ja!
Endlich mal wieder.
Nee, ich habe mir dieses Mal auch was ausgedacht. Ja, nee, die Geschichte ist frei erfunden tatsächlich.
Eine der seltenen Momente, wenn Christoph keine echte Geschichte hat.
Ja, für alle, die geglaubt haben, dass das echt war, ich muss euch leider enttäuschen, das habe ich mir ausgedacht. Und zwar war ich habe einen kleinen Kurztrip zum Geburtstag geschenkt bekommen an die Ostsee. Ja, einen Tag, den wir da waren, war das Wetter halt richtig scheiße. Also es war richtig Unwetter. Also es hat wirklich den ganzen Tag geregnet und richtig doll geregnet und gewittert. Und dann, ich glaube, ich habe auch ein Bild gepostet davon in der Story. Da saß ich irgendwie vorm Kamin. Und dann habe ich echt diesen Kamin da angemacht und irgendwie den ganzen Tag die Geschichte geschrieben. Und das hat richtig Bock gemacht. Also es ist irgendwie...
Sah auch sehr gemütlich
aus. Kleine Sachen dahingeschrieben, so wo es hingehen soll. Ich hatte tatsächlich als Inspiration... Also, da ist nicht mehr viel von zu sehen oder so oder zu hören, wenn man die Geschichte hört. Aber meine Inspiration war so ein bisschen Shutter Island. Da musste ich so ein bisschen dran denken.
Oh.
So von dem Kommissar, der da irgendwie...
Der am Ende
am Ende so ein bisschen... Also, ja. Am Ende ist er ja der Verrückte und der spielt das alles nur. Aber irgendwo wollte ich so ein bisschen darauf hin...
Ja.
Das hat mich so inspiriert. Daraufhin habe ich die Story mir ausgedacht, sozusagen. Also... Du hast recht. Leider kriegen wir diese Woche keine 50 Cent von dir.
Das wäre ein Euro auch.
Wäre ein Euro?
Nein, eigentlich ist ein Euro. 50 Cent haben wir gemacht, weil ich so halb...
Ach, stimmt.
Weil ich im Prinzip...
Ja, stimmt.
Das ist auch so ein bisschen eigentlich... Im Nachhinein habe ich das Gefühl, ich hätte das gar nicht bezahlen müssen. Ist ja egal, ob ich genau weiß, woher die Geschichte kommt.
Ja.
Ist jetzt okay?
Ja, nee, das stimmt. Aber du hast... Nee, wir müssen es einfach mal so dann jetzt etablieren... Entweder hält man seine Klappe danach mit der Herleitung und sagt einfach nur wahr oder falsch. Und wenn man meint, man muss die Klappe aufreißen und dann noch eine Herleitung hinterher schießen, dann muss die halt stimmen.
Ja, okay, finde ich fair.
Oder?
Ja, finde ich okay.
Gut, dann haben wir das geklärt. Das wäre auch einfach mal richtig geil. Ich weiß genau, was du meinst. Die Geschichte ist wahr, denn...
Erzählt einfach komplett
Blödsinn. Genau wie letztes Mal, ja. Ich weiß, ich habe ehrlich gesagt gar nicht im Kopf, wie das Feedback war.
Von deiner?
Genau, falls sich da irgendwie jemand, genau wie Josh, sicher gewesen sein sollte, dass das erfunden war, dann schreibt doch mal, warum ihr das, woran ihr es erkannt habt. Das hat mich verraten. Das würde mich echt mal interessieren. Fürs nächste Mal. Ja.
Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten.
Das war dann, glaube ich, die Auflösung. Kommen wir jetzt zu den...
Zu deiner Geschichte.
Zu meiner Geschichte.
Ja, stimmt,
ich fange mit der an. Ganz genau. Ja, ich habe natürlich auch heute wieder eine Geschichte vorbereitet, die da lautet Spieglein, Spieglein. Seit über 80 Jahren existiert der Vergnügungspark Jolly Joker's Paradise in der Kleinstadt Cold Springs in Arkansas. Stephanies gesamte Familie ist hier aufgewachsen und kennt den Park wie ihre Westentasche. Schon ihr Großvater ging gemeinsam mit ihrem Vater in den Park, um sich zu amüsieren. Stephanie war 4, als sie das erste Mal mit ihren Eltern den Park besuchte. Sie hatte sich direkt nach ihrem ersten Besuch in den Park verliebt. Sie liebte den Duft von frischem Popcorn, die bunt beleuchteten Fahrgeschäfte, die Drehorgelmusik, die überall im Park gespielt wurde und auch die vielen verkleideten Maskottchen des Parks. Doch all das sollte jetzt zu einem Ende kommen. Denn der Park war pleite und hatte seine Tore bereits vorgestern geschlossen. Nächste Woche sollten schon die ersten Maschinen anrollen und mit dem Abriss beginnen. Nach allem, was Stephanie von ihren Eltern aufgeschnappt hatte, hatte irgendein Baulöwe mit den Taschen voller Geld den Besitzern des Parks, Familie Napier, ein Angebot gemacht, was sie nicht ablehnen konnten, und plante den Bau eines Einkaufszentrums. Stephanie war am Boden zerstört gewesen, als sie davon gehört hatte. Sie war mittlerweile 16 Jahre alt und besuchte seit über 10 Jahren regelmäßig mit ihren Freunden und ihrer Familie den Park. Sie besaß sogar eine vergünstigte Jahreskarte für Anwohner. Ihr Großvater hatte es zu einer Art Tradition gemacht, ihr jedes Jahr zum Geburtstag eine Jolly Jokers Jahreskarte zu schenken. Besonders schmerzte es sie, wenn sie daran dachte, dass sie ihre mit Abstand am meisten geliebte Attraktion bald nie wieder besuchen konnte. Das Spiegelkabinett. Dieses Spiegelkabinett war etwas ganz Besonderes für Stephanie.
Sie kannte es mittlerweile in- und auswendig, wusste, wo keine Spiegel angebracht und die Durchgänge waren. Sie konnte beinahe schon blind durch die Räume hindurch tanzen, so gut kannte sie es. Sie genoss es jedes Mal erneut, wenn sie einsam und allein, von unendlich vielen Spiegeln umgeben, durch die Räume ging, die Augen schloss, stehen blieb und lauschte. In diesen Momenten war sie nur für sich, allein, nur umgeben von ihren Spiegelbildern. Gestern Abend hatte Stephanie den Entschluss gefasst, dem Spiegelkabinett einen letzten Besuch abzustatten. Da niemand mehr im Park arbeitete, sollte es ihr ein leichtes sein, sich unentdeckt auf das Gelände zu schleichen, dachte sie. Sie wusste, dass es streng genommen Einbruch war, was sie da plante, doch bevorzugte sie bewusst den Term heimlich aufs Gelände schleichen, da sie sich lediglich verabschieden und nichts stehlen oder anstellen wollte. Gegen 23 Uhr hörte Stephanie das Knarzen der Treppe, was bedeutete, dass ihre Eltern sich ins Schlafzimmer bewegten. Sie verharrte noch eine halbe Stunde, fertig angezogen, in ihrem Zimmer, bis sie sich sicher war, dass ihre Eltern eingeschlafen waren. Dann schlich sie sich die Treppe hinunter und ging auf Zehenspitzen durch das Wohnzimmer. Leise schob sie die Terrassentür zur Seite, nur einen Spalt, sodass sie hindurchschlüpfen konnte, und verließ im Schutze der Dunkelheit das Grundstück. Es waren nur ca. 10 Gehminuten vom Haus ihrer Eltern bis zum Freizeitpark. Stephanie war etwas aufgeregt, als sie das Haupttor von Jolly Joker's Paradise erreichte. Der Narrenkopf, der über dem Eingang auf seinem Sockel saß, hatte bei dieser Dunkelheit eine ganz andere Wirkung als am helllichten Tag. Er wirkte etwas bedrohlich, und Stephanie wäre es lieber gewesen, wenn sie unter anderen Umständen hier gewesen wäre. Sie ging weiter, ließ den Haupteingang einige Meter hinter sich und schlich auf die Bushaltestelle des Parks zu. Vom Dach des kleinen Unterstands aus sprang sie mit einem Satz an den Rand der Mauer, welche das Grundstück des Parks umrandete. Sie zog sich mit beiden Armen hoch, schlang ein Bein nach dem anderen über die Mauer und ließ sich auf der anderen Seite langsam hinunterfallen. Rechts von ihr saß Stephanie die Krake. Ungute Erinnerungen kamen in ihr hoch. Mit 8 Jahren hatte sie mit ihrem Vater in einem der Tentakelwagen gesessen und sich am Ende 3-mal übergeben müssen. Doch von der Krake aus wusste Stephanie, war es nicht weit zum Spiegelkabinett. 5 Minuten später hatte sie ihr Ziel erreicht. Sie schaute auf die Uhr. Es war kurz vor Mitternacht. Sie stieg über die Metallbarrieren, an denen sich normalerweise die Massen von wartenden Besuchern entlang schlängelten, und betrat das gläserne Kabinett. Aus ihrem Rucksack kramte sie ihre Taschenlampe hervor, die sie zu Hause eingepackt hatte. Ein weiteres Geschenk ihres Großvaters. Beim Einschalten flackerte sie etwas. Sie schüttelte die Lampe, sodass sie die Batterien im Inneren rütteln hören konnte. Das Flackern stoppte abrupt und ein heller Lichtkegel erhellte den Eingangsbereich. Stephanie fühlte sich komisch erleichtert. Während ihres kleinen Einbruchs und der Strecke zum Spiegelkabinett war ihr ganz schön die Pumpe gegangen. Jetzt aber normalisierte sich ihr Herzschlag und sie fühlte sich sofort vertraut mit ihrer Umgebung. Fast schon heimisch. Stephanie richtete den Lichtkegel ihrer Taschenlampe auf einen der wenigen drehbaren Spiegel des Kabinetts, der wie ein Drehkreuz funktionierte und den Eingang des Spiegelkabinetts darstellte, und schritt hindurch. Es war ein irrer Anblick, wie das Licht ihrer Taschenlampe von den 100 Spiegeln des ersten Raumes zurückgeworfen wurde. Stephanie drehte sich langsam im Kreis und das Licht tanzte förmlich mit ihr durch den Raum. Der nächste Abschnitt war vielmehr ein schmaler Korridor als ein Raum. Stephanie war ihn schon unzählige Male entlang gegangen. Der Trick war, dass in der Mitte ein weiterer drehbarer Spiegel, wie auch schon am Eingang war. Man musste nur leicht mit der Hand dagegen drücken und er gab nach. Stephanie löschte das Licht ihrer Taschenlampe. Mit geschlossenen Augen wanderte sie langsam durch den Korridor, während ihre beiden Hände dabei links und rechts an den Spiegeln entlang glitten. Doch dann stutzte sie. Eigentlich hätte sie schon längst den Drehspiegel erreichen müssen und das Schwingen des Spiegels bemerkt, doch sie spürte nichts. Sie öffnete die Augen und blickte verwundert in ihr wegen der Dunkelheit nur schwer zu erkennendes Spiegelbild am Ende des Korridors. Stephanie drehte sich um und ging zu der Stelle an der Spiegelwand, an der sich der Schwingspiegel befand. Sie drückte gegen den oberen Rand des Spiegels, doch nichts geschah. Der Spiegel schwang weder zur Seite, noch bewegte er sich auch nur 1 Millimeter. Stephanie schaltete ihre Taschenlampe wieder ein. Sie war sich sicher, dass sie an der richtigen Stelle war, doch wollte sie mit ein bisschen mehr Licht nochmal auf Nummer sicher gehen. Mit dem Lichtstrahl der Taschenlampe zählte sie die Spiegel des Korridors. Insgesamt waren es, wie sie wusste, 25 Spiegel an jeder Seite des Korridors. Also 100 Spiegel insgesamt. An der linken Spiegelwand des Korridors markierte der 13. Spiegel den Schwingspiegel. Stephanie zählte erneut. Sie stand definitiv vor dem richtigen Spiegel. Warum bewegte er sich nicht? Sie drückte erneut, dieses Mal mit deutlich mehr Kraft als zuvor. Doch vergebens. Stephanie dachte daran, dass die Mitarbeiter des Parks den Eingang vielleicht versiegelt haben könnten. Doch eigentlich machte das auch keinen Sinn, wenn das Kabinett sowieso abgerissen wurde. Enttäuscht ging sie mit hängendem Kopf zurück zum Eingang des Korridors, durch den sie gekommen war. Als sie wieder nach oben schaute, erstarrte sie. Sie schaute nicht in den vorherigen Raum des Kabinetts, sondern in ihr Spiegelbild. Anstelle des Durchgangs, durch den sie eben noch eingetreten war, war jetzt eine Wand mit einem Spiegel. Stephanie konnte spüren, wie ihr Herz schneller zu schlagen begann. Man konnte sich in diesem Korridor nicht verlaufen. Der Korridor war, wenn man den Schwingspiegel mal ausklammerte, eine Sackgasse. Es gab einen Eingang, ein Ende und den versteckten Schwingspiegel in der Mitte der linken Seite des Korridors. Sonst nichts. Sie streckte ihren linken Arm aus und ging langsam auf ihr Spiegelbild zu, bis ihre Fingerspitzen das blitzeblank geputzte Spiegelglas berührten. Zu allem Überfluss fing ihre Taschenlampe jetzt auch noch an, erneut zu flackern. Stephanie schüttelte sie erneut, doch es half nicht. Die Lampe flackerte noch eine kurze Weile, bis sie schließlich erlosch und den schmalen Korridor voller Spiegel in pure Schwärze tauchte. Waren jetzt die Batterien plötzlich leer? Das kann doch alles nicht wahr sein, dachte Stephanie. Behutsam klopfte sie mit der flachen Hand auf den unteren Schaft der Lampe. Als der Lichtkegel der Taschenlampe plötzlich den schmalen Korridor wieder in hellem Licht erstrahlen ließ, stieß Stephanie einen markerschütternden Schrei aus. Im Spiegel vor ihr sah sie nur einige wenige Schritte hinter sich eine Person. Eine Frau. Stephanie drehte sich ruckartig um. Der Lichtstrahl der Taschenlampe strahlte in den letzten Spiegel des Korridors und reflektierte. Es war niemand zu sehen. Stephanie hörte ihr Herz pochen. Ihr Atem raste förmlich. Sie drehte sich langsam zurück zum eigentlichen Eingang des Korridors und stockte erneut. Das Licht der Lampe strahlte in den ersten Raum des Spiegelkabinetts und tanzte durch die einzelnen Reflexionen der vielen hundert Spiegel durch den Raum. Doch der Spiegel, der ihr gerade noch den Weg versperrt hatte, war plötzlich verschwunden. Stephanie zögerte nicht lange und verließ den Korridor. Sie durchquerte den ersten Raum des Kabinetts und lief schnurstracks auf den Ausgang zu, als sie plötzlich aus dem Augenwinkel in einem der Spiegel links neben sich eine Gestalt bemerkte. Sie blieb stehen und schaute hinein. Erneut erblickte sie die Frau, die sie auch schon im Spiegelkorridor gesehen hatte. Stephanie drehte sich langsam im Kreis. Sie war allein. Es war definitiv niemand mit ihr in dem Raum. Doch die Frau war jetzt in jedem der Spiegel zu sehen. Ihre langen Haare hingen vor dem Gesicht, sodass man es nicht erkennen konnte. Stephanies Puls begann zu rasen, als die Frau im Spiegel schließlich auch noch auf sie zugeschlurft kam. Sie kam dem Glas des Spiegels von innen her immer näher. Stephanie war wie gelähmt. Sie wollte weglaufen. Sie sah den Ausgang, doch sie konnte den Blick nicht von der Frau richten, die sich in sämtlichen Spiegeln auf sie zuschleppte. Je näher sie kam, desto lauter wurde auch das Wimmern, was sie von sich gab. Stephanie verlor fast den Verstand. Das konnte alles nicht echt sein. Kurz bevor die Frau das Spiegelglas von innen erreicht hatte, streckte sie beide Arme aus, hob ruckartig den Kopf und schrie so schrill und laut, dass sämtliche Spiegel im Raum zerbarsten und Millionen Scherben und Splitter von der Decke regneten. Stephanie glitt vor Schreck die Taschenlampe aus den Händen, als sie wie von der Tarantel gestochen in Richtung Ausgang sprintete. Draußen angekommen, rannte sie so schnell, wie sie ihre Beine tragen konnten, weiter zum Ausgang des Parks. Was hatte sie da nur gesehen? Das Gesicht der Frau war völlig entstellt. Anstelle der Augen klafften zwei blutverschmierte Löcher, in denen zwei riesige Scherben steckten.
Meine Fresse.
Stephanie sprang über das hüfthohe Ausgangsdrehkreuz und blieb erst stehen, als sie die Straße vor dem Park erreicht hatte. Völlig fertig ließ sie sich auf die Knie fallen und prustete vor Atemnot. Sie war völlig am Ende. Als sie sich noch einmal umdrehte, sah sie den Narrenkopf, der sie von oben herab angrinste. Sie rappelte sich hoch und eilte so schnell sie konnte nach Hause. Ron Horton, Stephanies Vater, war der Erste, der am Folgetag erwachte. Nachdem er aufgestanden war, trottete er gähnend ins Badezimmer. Es knackte zuerst unangenehm, bevor er vor Schmerz aufheulte. Der Boden des Badezimmers war übersät mit tausenden kleinen Glassplittern und begann, sich jetzt langsam rot zu färben. Als Ron seinen Blick hob, sah er, dass jemand den Spiegel zertrümmert hatte. Als er seinen Blick kreisen ließ und nach dem Verbandszeug im Handtuchregal suchte, entdeckte er auch das Zerstörungswerkzeug. Auf dem Boden, direkt neben der Badewanne, lag die Taschenlampe seiner Tochter.
Das war Spieglein, Spieglein.
Krass. Ey, ich hatte so einen Punkt, als diese Taschenlampe das erste Mal ausgegangen ist und sie allein in diesem dunklen Spielkabinett war und ich mir wusste, wo sie war, dachte ich, okay, krass. Das ist jetzt aber auch echt schon richtig gruselig. Das ist richtig unangenehm. Und dann passiert noch so viel abgefuckter Scheiß. oh Gott, okay.
Ja, das freut mich ja.
Spieglein, Spieglein. Ich dachte irgendwie vom Titel her, es geht in eine andere Richtung. Ich dachte, sie nimmt da irgendwas mit, irgendwie ein Spiegel und dann passiert irgendwas bei ihr zu Hause. Ich finde diese Vorstellung, also ich war noch, warst du schon mal im Spiegelkabinett
in deinem Leben? Also in so, also nicht in so richtig guten, ne, sondern immer in so auf dem Freimarkt oder so.
Ja, ich noch nie, tatsächlich. Also, aber ist das cool? Also sind die nicht guten okay oder sind die eher die, schon scheiße?
Das steht und fällt so ein bisschen, finde ich, damit, wie gut das Putzpersonal ist.
Okay, kann ich mir gut vorstellen, ja.
Weil ich war echt schon in, also früher als Kind war ich irgendwie im Prater oder auf dem Prater in Wien. Mit meinen Eltern und da war auch so eins, das war richtig cool. Also da, ich meine, wenn man klein ist, ist das vielleicht auch noch was anderes, ja. Weil man das dann noch schlechter sehen kann als jetzt. Aber ich war dann irgendwann nochmal, als ich deutlich älter war, auf dem Freimarkt in so einem Ding und da konntest du einfach halt irgendwie so ganz, ganz klar sehen, irgendwie so, okay, das ist offensichtlich hier gerade ein Spiegel.
Ja, okay.
Ja, und kein Durchgang. Aber das war schon cool. Also
ich kenne halt nur so Videos von irgendwelchen Kids, die dagegen laufen. So, das gibt's ja immer mal wieder. Das ist so, wird irgendwie gefilmt, einer brettert da voll oder merkt so, ja, okay, hier sind überall die Wände und dann läuft er plötzlich los und knallt voll gegen so eine Wand. Also ich habe es noch nie gemacht. Ich würd gerne mal so ein richtig geiles wie aus den Filmen, weißt du, wo du so in so einem Raum bist, alles ist, sieht aus wie Kristall und du weißt überhaupt nicht mehr, wo vorne und hinten und so. Es muss bestimmt richtig geil sein. Aber das, was du sagst, stimmt halt, glaube ich, schon, dass so. Wenn da halt irgendwie ein paar Flecken drauf sind von der Mayo, weil irgendwer da mit was zu essen
reingeht. Ja, oder aus so Handabdrücke
ja, und so, ne? Das riecht ja auch schon, stimmt. Dann ist es halt direkt kaputt irgendwie. Okay, krass, aber es war auch so, dann taucht diese Frau auf. Okay, mega krass, ich würde mir mega in die Hose scheißen. Dann hat auch noch fucking Scherben in den Augen und alles zerbricht und so, meine Fresse. Okay. Ey, fand ich richtig gut.
Merci. Schön, schön. Aber machen wir doch direkt weiter mit deiner Geschichte, mit deiner heutigen Gruselgeschichte aus dem Altbau. Josh, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Gut, dann mache ich es mir jetzt bequem.
Mach das.
Und lausche
deiner Geschichte. Lehn dich zurück, schließ deine Augen. Das gilt auch für alle da draußen. Denn meine Geschichte heißt endlich nicht mehr allein. Sandra Koch hatte es nicht leicht. Seit sie sich alleine um David kümmern musste, gab es für sie kaum noch etwas anderes im Leben. David war ihr Sohn und mittlerweile 8 Jahre alt. Doch David war auch geistig behindert. Etwas hinterher und ein wenig langsam im Kopf, wie sie es sich immer sagte. Zu zweit wäre es vielleicht gut möglich gewesen, sich um ihn zu kümmern. Davids Vater jedoch wollte nichts mit ihm zu tun haben. David kannte ihn nicht einmal. Als Sandra vor fast 9 Jahren schwanger geworden ist, hat er sich direkt aus dem Staub gemacht. David war auch der Grund für den jetzt anstehenden Umzug nach Kreuztal. Denn hier gab es eine Schule, an der er vernünftig gefördert werden konnte. Und vielleicht auch endlich ein wenig Anschluss finden würde. Denn aufgrund seiner Behinderung hatte David nie Freunde gehabt. Die anderen Kinder in ihrer Heimat mieden oder ärgerten ihn sogar. Die Ärzte hatten Sandra gesagt, David wäre lediglich geistig ein wenig zurückgeblieben und den anderen Kindern ein paar Jahre hinterher, könne aber mit der richtigen Förderung definitiv irgendwann alleine leben. Auch für Sandra sollte der Umzug Veränderung bedeuten. Wenn David in der Schule gut betreut werden kann, könnte sie endlich wieder regelmäßig arbeiten gehen. Bei der Suche nach einem neuen Zuhause hatte Sandra endlich mal etwas Glück. Sie fand ein kleines Haus mit einem relativ großen Grundstück, das sie dank eines Kredits einigermaßen günstig kaufen konnte. Es stammte aus dem Nachlass eines Försters der Gegend. Er war schon alt und sei im Schlaf gestorben, erklärte ihr der Makler auf die Nachfrage von Sandra. Es sah von außen zwar etwas heruntergekommen und verwildert aus, jedoch war es grundsätzlich in einem ziemlich guten Zustand für das Alter. Es gäbe endlich eigene Schlafzimmer für David und seine Mutter und sogar ein kleines Wohnzimmer. Ganz zu schweigen von dem Garten, in dem David jetzt immer spielen können würde, auch wenn dieser ziemlich zugewuchert war. Aber Sandra freute sich sogar schon ein wenig auf die Gartenarbeit. Im Vergleich zu ihrem vorherigen Einzimmer-Apartment war das alles auf jeden Fall eine unglaubliche Verbesserung. Sandra war sich sicher. Jetzt endlich ging es bergauf in ihrem Leben. So zogen sie also um. Ihr Hab und Gut war schnell in dem neuen Haus untergebracht und beide fühlten sich recht schnell wohl in Kreuztal. Nach etwa einem Monat Eingewöhnungszeit im neuen Zuhause war es soweit. David hatte seinen ersten Schultag. Schulbeginn war um 8 Uhr, doch Sandra war so nervös, dass sie fast eine halbe Stunde zu früh mit ihrem Sohn vor der Schule stand. Nach einer kleinen Begrüßungsrunde war es soweit und Sandra musste schweren Herzens ohne David wieder nach Hause fahren. Sie machte sich den ganzen Vormittag Sorgen um ihren Sohn und erwartete beinahe jede Sekunde einen Anruf von der Schule, weil David etwas passiert sei. Doch der Tag verlief ruhig. Sie holte ihn etwa 5 Stunden später wieder von der Schule ab und fragte, wie sein erster Tag denn so lief. Doch David war relativ wortkarg. Das kannte Sandra schon von ihm. Sie hatte sich vermutlich etwas zu viel von nur einem einzigen Tag erhofft. Zu Hause angekommen, fragte David, ob er draußen spielen dürfe, und Sandra willigte ein. Einige Stunden später rief Sandra David zum Abendessen rein, nachdem er fast den ganzen Nachmittag draußen gespielt hatte. Als David das Haus betrat, strahlte er. Er wirkte vollkommen verändert. »Mama, ich habe heute eine Freundin gefunden«, sagte er stolz, und erzählte seiner Mutter von Melanie, einem Mädchen, das er beim Spielen kennengelernt hatte. Sandra kam fast die Tränen vor Freude. Sie konnte kaum glauben, was sie da hörte. Endlich war David nicht mehr allein. Er erzählte, dass sie fast so alt war wie er und auch immer alleine sei. Deshalb würden sie auch so gut zusammenpassen. Sandra fragte, wo Melanie denn wohnen würde, doch das wusste David nicht genau. »Ganz in der Nähe«, hat sie gesagt. »Wir wollen uns morgen gleich wieder treffen.« Diese Nacht ging Sandra vollkommen glücklich zu Bett. Sie hatte recht gehabt. Alles würde besser werden hier in Kreuztal. Als David sie am nächsten Nachmittag wieder fragte, ob er draußen mit Melanie spielen dürfe, willigte sie natürlich ein, fragte David aber, ob sie Melanie auch mal kennenlernen dürfe. »Nee, Mama, Melanie mag Erwachsene nicht so gerne«, antwortete David. Merkwürdig, dachte sich Sandra, doch sie war noch immer so froh, dass David überhaupt Anschluss gefunden hatte, dass sie es vorerst dabei beließ. Doch am Nachmittag beobachtete sie David, wie er im Garten saß. Erst dachte sie, er spielt einfach mit sich selbst, doch sie merkte, dass er die ganze Zeit mit jemandem redete, doch sie sah niemanden. Als sie rausging und David fragte, mit wem er denn redete, wurde dieser sauer. »Ich hab dir doch gesagt, Melanie mag keine Erwachsenen, jetzt hast du sie verscheucht.« Sandra schluckte schwer. Anscheinend hatte sie sich zu früh gefreut über die Freundin ihres Sohnes. Auch den restlichen Nachmittag konnte sie David dabei beobachten, wie er Selbstgespräche führte und mit einem unsichtbaren Gegenüber spielte. Da Sandra nicht wusste, wie sie mit der Situation umgehen sollte, versuchte sie am Abend mit David ein bisschen über seine neue Freundin zu reden. Strahlend fing David an zu erzählen. »Sie heißt Melanie, Melanie Böhm, und sie ist meine beste Freundin.« Er erzählte davon, dass sie auch so gerne im Sand spielte wie er und gerne Sachen vergräbt und sich freut, dass sie auch nicht mehr allein sein muss. Sandra freute sich zwar für ihren Sohn, freute sich darüber, dass er so glücklich war und strahlte, doch machte sie sich auch Sorgen, dass ein einziger Kontakt in seiner Fantasie stattfand. Aus diesem Grund entschied Sandra sich dazu, mit Davids Lehrerin Martina Beich und den Betreuern der Schule über sein seltsames Verhalten zu sprechen. Sie hoffte, diese könnten ihr ein wenig die Angst nehmen, und vielleicht ist es ja auch gar nicht so selten, dass Kinder wie David eine imaginäre Freundin hatten. Also rief sie Frau Beich an und bat um ein Treffen. Diese willigte sofort ein und nur 2 Tage später trafen sich Sandra, Frau Beich und ein Sonderbetreuer der Schule zu einem Gespräch. Vorsichtig tastete sich Sandra im Gespräch vor. Sie erzählte von Davids neuer Freundin, seinen Selbstgesprächen und teils merkwürdigem Verhalten. Frau Beich schmunzelte. »Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Koch. Beinahe jedes dritte Kind hat oder hatte mal einen imaginären Freund. Meist zwar, wenn sie etwas jünger sind, so zwischen 3 und 5 vielleicht, aber im Fall von David gibt es, glaube ich, keinen Grund, sich den Kopf zu zerbrechen.« Sandra fiel ein Stein vom Herzen, als sie das hörte. »Wie heißt seine Freundin denn?«, fragte der Sonderbetreuer. »Er nennt sie Melanie. Melanie Böhm, glaube ich.« Und da passierte etwas. Sandra sah, wie mit einem Mal die Farbe aus den Gesichtern der beiden fuhr. Auch das Schmunzeln von Frau Beich war wie weggewischt. »Ich hoffe, das ist ein schlechter Scherz, Frau Koch.« Sandra verstand die Welt nicht mehr. »Was war denn jetzt auf einmal geschehen?« »Nein, wieso? Warum sollte ich Witze machen?«, fragte sie verwirrt. Frau Beich fasste sich wieder und erklärte Sandra, dass vor etwa 8 Jahren ein Mädchen mit dem Namen Melanie Böhm aus dem Ort verschwunden sei. Man hatte mehrere Jahre nach ihr gesucht, doch nie irgendwelche Anhaltspunkte über ihr Verbleiben finden können. Sie war einfach von einem Tag auf den anderen wie vom Erdboden verschluckt. Irgendwann hat man sie für tot erklärt. Ihre Eltern sind wenig später weggezogen, vermutlich weil der Ort hier mit zu vielen Erinnerungen an ihre Tochter verbunden war. Wo sie jetzt wohnten, wusste niemand. Als Melanie nach dem Gespräch nach Hause fuhr, fühlte sie sich wie benebelt. Wo hatte David den Namen des Mädchens aufgeschnappt? Vielleicht hatte ein Kind in der Schule etwas davon erzählt? Zu Hause angekommen, wollte sie David noch einmal zu Melanie befragen. Vielleicht könnte er ja erklären, wann er das erste Mal von ihr gehört hatte. Doch David sagte nur, sie wäre zu ihm gekommen und hatte gefragt, ob er auch immer so allein sei. Sandra merkte, dass sie so nicht weiterkommen würde. Einige Stunden später, nachdem sie David ins Bett gebracht hatte, legte sich auch Sandra hin und machte das Licht aus. Doch als sie kurz davor war einzuschlafen, hörte sie plötzlich ein Geräusch. Es klang wie leises Trippeln auf dem Flur. »David, geh wieder ins Bett«, rief sie müde. Doch er antwortete nicht. Wieder Schritte auf dem Flur. »David, du sollst ins Bett gehen. Es ist spät.« Wieder keine Antwort. Also stand Sandra auf, öffnete die Tür und machte das Licht an. Doch da war nichts. Leise ging sie zu Davids Zimmer und öffnete vorsichtig seine Tür. Dort lag David ruhig im Bett und schlief. Merkwürdig. Ich hätte schwören können, ich hätte etwas gehört, dachte sich Sandra. Schob es jedoch auf die späte Stunde ihre Verwirrtheit und Müdigkeit und ging wieder zu Bett. Doch die nächsten Nächte wiederholte sich etwas Ähnliches. Immer wenn Sandra gerade ins Bett ging, hörte sie Geräusche vom Flur. Mal kleine Schritte, mal ein leises Knarzen. Alte Häuser machen manchmal Geräusche, das war ihr klar. Doch konnte sie das Gefühl nicht abschütteln, als wäre eine Person im Flur unterwegs. Nach ein paar Tagen entschied sie sich, bei David im Zimmer zu schlafen. Sie musste einfach sicher gehen, dass David nicht der Ursprung der Geräusche war. Doch gerade als sie beruhigt einschlafen wollte, hörte sie ein Kichern. Oder war das nur der Wind? Nein, da war es wieder. Auf dem Flur kicherte jemand. Sie stand vorsichtig auf und öffnete ruckartig die Tür zum Flur. Doch fand nichts. Langsam ging sie durch die ganze Wohnung. Als sie sich sicher war, dass die beiden alleine hier waren, ging sie wieder nach oben. Oben im Flur stand David. Sandra sagte ihm, dass er wieder ins Bett gehen müsse, doch David schaute sie nur neugierig an und fragte, ob sie Melanie kennengelernt hätte. Ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken. »Nein, habe ich nicht. Wie kommst du darauf?« David lachte. »Aber Mama, sie steht doch da, hinter dir.« Sandra erstarrte. Langsam folgte ihr Blick dem ausgestreckten Zeigefinger ihres Sohnes und sie drehte sich um. Sie dachte, ihr Herz bliebe gleich stehen. Doch als sie sich umdrehte, sah sie nichts. Sie fühlte sich ein wenig ertappt, als sie doch ein bisschen erleichtert war, dass niemand hinter ihr stand. Doch es verblieb ein mulmiges Gefühl. Ein Gefühl, als warte man nur darauf, gleich erschreckt zu werden. Das Gefühl verflog die restliche Nacht nicht mehr und auch die nächsten Tage nicht, zumal sie weiter beinahe jede Nacht von merkwürdigen Geräuschen wachgehalten wurde. Nach 3 Wochen gab Sandra auf. Sie hatte das Gefühl, paranoid zu werden in diesem Haus. David wurde von allen anderen Kindern gemieden. Sandra hatte mehrfach überhört, wie andere Eltern ihren Kindern verboten hatten, mit dem verrückten Kind zu spielen. Und auch Sandra schien die anderen Bewohner des Ortes größtenteils aus dem Weg zu gehen. Es hatte sich anscheinend rumgesprochen, dass ihr Sohn mit einem für tot erklärten Mädchen spiele. Hier gab es keine Zukunft mehr für die beiden. Da war sie sich sicher. Sie zogen weg. Dieses Mal weit genug weg, um das alles hinter sich zu lassen und noch einmal komplett neu anzufangen. Es war schwierig, das Haus zu verkaufen. Es hatte sich bereits rumgesprochen, dass dort angeblich Verrückte gewohnt hätten. Letztendlich fand Sandra einen Investor, der ihr das Grundstück weit unter dem Verkehrswert abkaufte und sich entschloss, das Haus abzureißen. An dessen Stelle sollte ein großes Mehrfamilienhaus entstehen. Doch beim Umgraben des Grundstücks für ein neues Fundament machte man einen grausigen Fund. Im Blumenbeet, tief zwischen den Sträuchern, fand man Knochen. Die Knochen eines etwa 7-jährigen Mädchens. Es muss dort vor circa 8 Jahren vermutlich vom Vorbesitzer des Hauses vergraben worden sein. Gerichtsmediziner bestätigten später, dass es sich um die Überreste von Melanie Böhm handelte.
Holy shit, die fand ich richtig gut.
Ja?
Ja.
Sehr schön. Das finde ich gut.
Hey, ja. Nee, die fand ich echt richtig gut.
Das war meine Geschichte.
Also ich muss gestehen, ich habe schon vorher gedacht, dass es ihm eine imaginäre Freundin ist, bevor du es gesagt hast. Aber nur deshalb, weil ich weiß, was wir hier für einen Podcast haben.
Ja, man geht mit einer gewissen Erwartungshaltung an die Geschichte des anderen ran, so, ja. Zwar wie mit deinem Spiegelkabinett. Ich war mir schon sicher, dass sie nicht einfach dahin geht, sich verabschiedet und nach Hause geht. So.
Ja. Eieieiei. Das wird auf jeden Fall, da komme ich, glaube ich, nicht so einfach drum rum, um den Euro vielleicht, also.
Das sehen wir in 2 Wochen.
In 2 Wochen. Oieiei. Nee, ich fand die echt richtig gut.
Das freut mich sehr.
Ja, wie verhält man sich denn als Elternteil, das Kind imaginäre Freunde hat?
Ich kann kurz als Fakt zu meiner grundsätzlichen Recherche auch nochmal sagen, diese Zahl, dass jedes dritte Kind
Zwischen drei und fünf
imaginäre Freunde hat, das ist anscheinend nach einer neuen Studie. Und angeblich, nach aktuellen Studien, ist das sogar gut fürs Kind. Weil
Fantasie und so.
Weil Fantasie und, ich habe es nicht komplett durchgelesen, aber das ist wohl so, dass das nicht selten ist und anscheinend auch sogar förderlich. Mhm. Ich find's aber auch super cool. Also, es kommt ja drauf an. Hattest du imaginäre Freunde als Kind? Ich auch nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Müsste ich meine Mutter eigentlich nochmal fragen, weil vielleicht ist man auch zu jung dafür. Das noch zu erinnern, so. Aber ich hatte auch Geschwister, von daher.
Er hatte auch eine Schwester. Ja. Also ich habe halt irgendwie, also ich habe auf jeden Fall halt viel alleine auch gespielt. Ne? Ich hatte halt, keine Ahnung, Playmobil irgendwann. Und irgendwann waren es dann Actionfiguren. Und da hast du dann Fantasie. Also wenn du da in deinem Zimmer sitzt und da irgendwie alleine dich selbst mit, ich weiß gar nicht mehr, machen das Kinder heute noch? Können die das überhaupt?
Weiß nicht, ich hab früher viel im Wald gespielt und mit Stöckern gegen Bäume gehauen und so ein Kram. Das ist auch eine Spielzeit irgendwie auch Ritter oder so ein Krams. Ja. Also an Fantasie hat es da nicht gemangelt. Vielleicht braucht man dann auch keinen imaginären Freund, ich weiß es nicht. Aber das würde mich tatsächlich mal interessieren, alle da draußen. Ja, falls ihr einen imaginären Freund hattet.
Oder Freundin.
Oder Freundin, ja, oder was auch immer. Mhm. Dann gerne einfach mal eine Nachricht schreiben, weil mich tatsächlich interessieren würde. So, erstmal hat es irgendwann aufgehört, einfach so. Oder wie man es auch einfach selber sieht. So, weil.
Habt ihr immer noch einen?
Oh, das wäre super interessant. Also. Falls irgendwer da draußen sich jetzt angesprochen fühlt, schreibt uns sehr gerne.
Gerne auch als DM, wenn euch das unangenehm ist.
Genau, entweder bei Instagram halt unter Geschichten aus dem Altbau, komplett zusammengeschrieben. Oder per Mail an geschichtenausdemaltbau@outlook.de. Würde mich sehr interessieren, falls da was kommt.
Ja, mich auch. Aber mich würde auch irgendwie, also, und was mich auch interessieren würde dazu, wenn ihr schon Kinder habt, die
auch
imaginäre Freunde oder Freundinnen haben, dann könnt ihr das auf jeden Fall auch machen, weil.
Und wie man damit umgeht.
Genau, weil das würde mich mehr, also, das würde mich wirklich mal interessieren, ne? Also, weil ich würde wahrscheinlich auch wie die Mutter freidrehen. Also, ich würde erstmal denken, okay, come on, das ist normal anscheinend, jedes dritte Kind hat sowas.
Aber unterstützt man das? Also, spielt man dann quasi mit, als ob es die Person gäbe, oder versucht man dem Kind zu sagen, ja, nee, aber du weißt schon, dass das nicht echt ist. Ich weiß nicht, gibt's
so. Das ist so wie mit dem Weihnachtsmann. Also, es ist schon was anderes, aber du sagst dem Kind ja auch, ja, das hat der Weihnachtsmann gemacht. Und die fucking Zahnfee hat dir das da hingelegt. Aber.
Ja.
Weiß ich auch nicht.
Also, ist ein Weihnachtsmann auch nicht so weit weg von der imaginären Freund, ne?
Stell dir mal vor, dein Sohn will sich mit dem Weihnachtsmann anfreunden.
Tja.
Das wäre interessant.
Aber da hast du ja genug Ausreden.
Das wäre ja richtig geil. Stell dir mal vor, dein Kind sagt dir irgendwann, das hat sich mit dem Weihnachtsmann angefreundet.
Und er hat gesagt, ich krieg auf jeden Fall ein neues Fahrrad.
So, ich krieg safe das neue Fahrrad. Das hat er mir schon verraten. Wie kommst du aus der Nummer wieder raus? Was machst du denn dann? Dann schenkst du das nicht und sagst du, seid ihr wohl doch nicht so gut befreundet gewesen, wa? Der Mann davon hat ganz viele Freunde, so wie dich.
Ja, das ist eine gute Frage. Also, wie gesagt, schreibt uns gerne, falls ihr da aus irgendeiner Art und Weise Erfahrung mit habt. Ja.
Aber es war auch schon ein bisschen traurig, fand ich zwischendurch. Dass der Arme so gemobbt wurde.
Ja. Und auch für sie ist jetzt sich echt was erhofft von dem Ort, ne? Naja, gut.
Naja, muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken irgendwie. Also, weil es war eine Spitzengeschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Die war von vorne bis hinten, war die gut. Da würde ich ja jetzt schon wieder sagen, das war ja schon wieder zu gut, dass du dir das ausgedacht hast. Nein, Quatsch. Nee, aber ich fand sie wirklich richtig stark, muss ich sagen. Also, cool. Hast du vielleicht auch gemerkt, dass ich irgendwie nicht viel gemacht habe.
Außer du hast sehr, sehr andächtig zugehört. Das fand ich sehr schön.
Ja. Da fällt mir übrigens noch was ein. Wann warst du, weil meine Geschichte spielt ja auch in einem Freizeitpark. Mhm. Wann warst du jetzt das letzte Mal im Freizeitpark?
Jetzt muss ich beichten. Noch nie.
Noch nie? Du warst noch nie im Heidepark Soltau?
Ich fahre nicht gerne.
Du warst noch nie im Magic Park?
Ich fahre nicht gerne Achterbahn.
Oh.
Ich glaube, ich war sogar schon beim Magic Park. Ich habe tatsächlich Höhenangst.
Du hast Höhenangst?
Also was heißt Höhenangst? Ich habe einfach, ich habe so Halbhöhenangst. Ich habe kein Problem mit Fliegen. Ich habe kein Problem mit...
Kannst vom Fünfer springen im Schwimmbad?
Ja, ist ja was da unten. Habe ich doch noch nie gemacht. Bist du von Zehner gesprungen?
Ja.
Okay. Nee, ich habe tatsächlich, ich traue solchen Gerätschaften nicht.
Ach krass,
ich bin jetzt? Ja, es wird tatsächlich so.
Gehst du nicht auf den Freimarkt?
Ich gehe auf den Freimarkt, aber ich snack halt, ja. Die Sache ist, dass ich einmal in meinem Leben im Serengeti-Park, da gibt es so ganz kleine Achterbahnen.
Ja.
Und damit bin ich gefahren und ohne Scheiß, ich glaube, ich wäre fast geköpft worden, weil ich zu groß für das Ding war. Da kam halt, also fährst du so lang und es hat ja keine Mega-Geschwindigkeit, aber es ist schon nicht langsam. Und dann flog halt ohne Scheiß so eine Metalltrasse Weißt du, mit Fett und so ein Ding.
Ja. War das sowas wie die wilde Maus?
Wahrscheinlich, so irgendwie sowas, aber ja.
Da ist das ja mit Absicht.
Aber das ist halt so an meinem Kopf vorbeigesäbelt. Okay. Und ich bin halt nur mal, also ich bin 1,94 Meter, was jetzt nicht riesengroß ist, aber definitiv auch nicht klein. Und ich bin bis heute der Meinung, wenn ich mich nach links gelehnt hätte, würde ich jetzt nicht mehr hier sitzen.
Alter, was?
Also, ey, vielleicht kam es mir auch nur heftiger vor, aber das war so, und ich hatte davor schon eben diese Höhenangst und nicht so Bock auf sowas. Und das war der Moment, wo ich dachte, okay, Leute, ich bin sowas von raus.
Okay, ja gut, okay, das verstehe ich dann auch. Und also keine ein richtiges Ahnung, Trauma.
Ich habe einfach, also das andere, das so geil finden, verstehe ich halt einfach nicht, weil ich die ganze Zeit, ich hätte wahrscheinlich einfach nur Schiss und dann wäre es irgendwann vorbei und dafür hätte ich halt ganz viel Geld bezahlt. Und das ist halt so, ja gut, muss ich nicht machen. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass man sich nur einmal überwinden muss, das auszuprobieren und dann ist es plötzlich geil. Aber alter Schwede, da ist meine Hürde ganz schön hoch.
Ja gut, okay, wenn ich so ein Trauma hätte, dann, ja, also dann kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen.
Wann warst du denn das letzte Mal im Freizeitpark?
Letztes Jahr, aber wenn ich den Freimarkt jetzt mal weglasse, dann, Ich glaube, das war im Heidepark. Da haben wir mal, also Josh und ich haben in dem gleichen Klamottenladen sehr lange zusammengearbeitet. Und wir haben mal irgendwann dort, ich glaube, das war vor einer Zeit, haben wir so viel Trinkgeld gehabt. Das haben wir immer gesammelt.
Das muss vor meiner Zeit
gewesen sein. Ja, stimmt, dann haben wir das immer schon abends ausgegeben. Aber wir haben das eine Zeit lang richtig hart gespart und gesammelt. Und dann sind wir irgendwann davon alle in den Heidepark gefahren. So mit allem Mann.
Ja,
und
alle, ist leider alle nichts, auf das ich groß neidisch bin.
Ja, aber es war ganz cool. Das hat echt Spaß gemacht. Und das Coole am Heidepark ist ja, dass du nur einmal Eintritt bezahlst und dann kannst du ja alles machen.
Gilt das schon als Werbung?
Ach so. Nee, wir kriegen kein Geld dafür. Nee. Also, es gibt noch ganz viele andere schöne
Parks. Außerdem könnte ich ja sagen, dass ich den doof finde.
Ich war übrigens, glaube ich, ich war echt schon in ganz, ganz vielen Parks, ey. Also, ich glaube, ich war in fast allen großen Parks, außer im Europapark. Weil ich bin mit meinen Eltern echt früher so, es war immer ganz lustig. Arne, so ein ganz alter Freund von mir, mit dem bin ich immer in, meine Eltern haben den immer mitgenommen. Mhm. Und um das auszugleichen, habe ich dann seine Eltern mitgenommen in die Parks. Und dann haben wir immer so die Parks geswitcht. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Aber als ich jetzt das letzte Mal da war, da war ich halt auch, keine Ahnung, 28 oder so, lass es jetzt 2 Jahre her sein, ich weiß es nicht genau. Aber da merkst du dann schon, du bist auch nicht mehr 18. Mhm. So, also es macht dann irgendwie auch noch Laune so, aber wenn du so denkst, Alter, wir sind jetzt hier auch gut durchgekommen, wir mussten nicht anstehen, wenn du dann dir vorstellst, du stehst hier auch noch eine Stunde und dann dauert das ganze Moped irgendwie nur eine Minute.
Das ist sowieso so eine Sache, dass wenn Leute erzählen, ja, wir mussten mit 3 Stunden anstehen, seid ihr doof?
Ja, so was? Für diese eine Minute. Ja. Und das ist dann so, also es gibt ein paar Sachen, so Kolossus oder so, die macht schon richtig Fun, aber es gibt auch ein paar Sachen, die sind halt sehr kurz, die machen Bock, aber du bist dann auch schon so, boah, ja gut, stell mir sie nochmal an.
Ja, okay.
Ja, also von daher lange her quasi und dann irgendwie auch gemerkt, so geil ist es nicht mehr. Ja. Genug über Jahrmärkte gesprochen, denn ich glaube, Josh, verbessere mich, wenn ich mich irre, aber wir sind leider schon wieder am Ende dieser Folge angekommen.
Ja, wir sind tatsächlich am Ende der Folge angelangt wieder mal. Und jetzt gilt wie immer für euch da draußen, falls ihr Lust habt, uns irgendwie zu unterstützen, geht doch zu iTunes oder Apple Podcasts und lasst uns eine kleine Bewertung da.
Genau.
Bewertet ehrlich, wie ihr es findet. Gerne 5 Sterne, das hilft uns super doll. Aber lasst euch nicht von uns beeinflussen, nicht zu sehr. Falls ihr sonst irgendwie Feedback habt, schreibt uns gerne, wir hatten vorhin schon einmal erwähnt, an geschichtenausdemaltbau@outlook.de oder geht auf unsere Instagram-Seite, Geschichten aus dem Altbau, alles zusammengeschrieben.
Genau, denn dort könnt ihr uns nicht nur eine DM schreiben, sondern ihr könnt auch am Freitag, wenn das aktuelle Folgenbild veröffentlicht wurde, eure Vermutung uns in die Kommentare schreiben. Und zwar wisst ihr ja, dass wir nicht immer euch die Wahrheit erzählen, sondern manchmal auch uns Geschichten ausdenken. Und unter diesem Foto könnt ihr eben eure Vermutung dalassen, was ihr denn glaubt.
Auch auf diesem Instagram-Kanal findet ihr mehr Hintergrundinformationen zu den echten Geschichten. Das heißt, wenn eine Geschichte einen wahren Hintergrund hat, dann posten wir halt nach der Folge immer noch Bilder und sonstige Informationen zu den echten Geschichten dahinter. Also, falls ihr davon mehr haben wollt, schaut da gerne mal rein.
Ihr könnt euch ja vorstellen, dass wir das nicht irgendwie einen Tag später machen, weil die Folge muss ja erstmal von vielen Leuten gehört werden. Deswegen wundert euch nicht, wenn das jetzt nicht so schnell geht.
Ja, es kommt einfach immer mal wieder etwas Futter für euch da rein.
Dann bedanken wir uns auch heute wieder bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die wieder eingeschaltet haben und uns diese Folge gehört haben. Vielen, vielen Dank.
Und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau. Thank you.
raus. Verdammt.
Ja, stimmt. Sag mal, was ist denn los? Hallo, dein Bier wird warm.
Ich hab schon einen Schluck getrunken.
Ja, bist, jetzt willst du noch einen Tee trinken oder was? Oh, ich hab noch einen Tee. Ich bin Josh Kliemann, ich hab noch einen Tee. Das fing hier an mit zwei halben. Jetzt sind wir schon bei Alster und jetzt kommst du hier noch mit dem Tee.
Ja, das Alster ist jetzt meine Schuld oder was? Du hast das mitgebracht.
Ja, weil ich nicht schon wieder mir hier zwei halbe Liter Bier in den Kopf hauen wollte.
Ja, Samstag. Und mich jetzt anmachen wegen meinem Tee oder was? Das ist übrigens Salbei, das ölt meine Stimmbänder. Du wirst es gleich wahrscheinlich hören.